Stell dir mal vor, du spazierst so durch eine völlig alltägliche, moderne Landschaft.
Ja, einfach so ein ganz normaler Wegrand irgendwo.
Genau, vielleicht etwas Gestrüpp, nichts Besonderes. Du bist in Gedanken, wahrscheinlich bei deinen E-Mails oder beim nächsten Termin, den du noch hast. Und plötzlich fällt dein Blick auf einen Stein.
Einen ganz unscheinbaren Stein eigentlich.
Richtig, eine einfache graue Steinplatte, die auch schon leicht verwittert ist. Aber darauf sind präzise Buchstaben eingemeißelt. Zuerst auf Griechisch, Naos Athemidos.
Wahnsinn!
Und direkt darunter die englische Übersetzung, Temple of Artemis.
Ich finde, das ist so ein Bild, das einen geradezu physisch aus dem Takt reißt, oder? Ich meine, man erwartet so eine Inschrift vielleicht auf einem eingezäunten Ausgrabungsgelände am Mittelmeer.
Ja, total.
So sorgfältig museal aufbereitet, weißt du. Aber ganz sicher nicht als Auftakt zu einem Manifest, das wie ein Pfeil direkt auf unsere heutige hochtechnologisierte Gegenwart zielt.
Und genau deshalb nehmen wir dich heute mit auf dieses Eintauchen in die Quellen. Wir entwirren in unserer heutigen Analyse nämlich ein faszinierendes, modernes, mythologisches Manifest.
Das ist wirklich extrem dicht.
Absolut. Es geht hier um eine hochgradig ästhetische und ja, fast schon radikal spirituelle Vision, die sich eben nicht in irgendeine ferne Vergangenheit flüchtet, sondern sich mitten im Hier und Jetzt abspielt.
Ja, und die Textgrundlage für unsere heutige Analyse ist in ihrer Form auch extrem ungewöhnlich. Wir untersuchen hier einen Stapel von Notizen.
Diese sogenannten Impulsfragmente, richtig.
Genau. Die sind durchsetzt mit so poetischen Einschüben wie zum Beispiel einem Haiku. Und datiert sind diese ganzen Dokumente auf einen Zeitraum zwischen 2014 und 2026.
Von einem Autor namens Kigioni Thorix?
Richtig. Und interessanterweise, und das fügt diesem leidenschaftlichen mythischen Manifest sofort so eine sehr reale, harte Ebene hinzu, sind die Texte strikt urheberrechtlich geschützt.
Ja, für einen Henrik Dückje. Alle Rechte vorbehalten.
Ganz genau.
Das legt irgendwie eine seltsame, fast schon juristische Realität über diese ganzen mythologischen Visionen.
Ja, es erdet das Projekt total.
Weil wir sprechen hier eben nicht über ein abstraktes Gedankenspiel. Die Quellen skizzieren den sehr konkreten Plan, ein physisches Heiligtum zu errichten.
Ein sogenanntes Nymphaion.
Ein Nymphaion, genau. Und zwar mitten im heutigen Deutschland.
Mitten in Deutschland.
Aber um zu verstehen, warum jemand in unserer Zeit überhaupt auf die Idee kommt, einen Tempel zu fordern, müssen wir uns ansehen, wer hier eigentlich den Befehl dazu gibt.
Ja, weil der Autor macht sehr früh klar, dass er das nicht aus eigenem Antrieb tut.
Also, lasst uns das mal aufdröseln. Der Autor fungiert quasi als Empfänger einer Botschaft. Kigantorix beginnt nämlich mit einem Haiku aus dem Jahr 2017. Ein direkter Aufruf. Ich zitiere diese Zeilen mal, weil die echt wichtig sind. Herrin der Nymphen, die Sinnlichkeit untersteht dir, o Artemis, hilf.
Das Faszinierende hierbei ist, wie er Artemis völlig neu kalibriert.
Ja.
Ja? Wenn ich an Artemis denke, habe ich dieses klassische, etwas verstaubte Bild aus dem Geschichtsunterricht vor Augen, die Göttin der Jagd, isoliert im Wald.
Mit Pfeil und Bogen halt.
Genau. Aber Torix nennt sich hier die Göttin der ästhetischen Wildnis und die Göttin des absoluten Seins. Das ist eine massive inhaltliche Aufladung. Artemis wird von einer bloßen mythologischen Figur zu einer, ja, alles durchdringenden Macht erhoben.
Der die absolute rohe Sinnlichkeit untersteht.
Exakt.
Wobei er das Jagen ja nicht weglässt. Er gibt ihm nur ein ganz neues Ziel. Er bezeichnet sie als Jägerin der biologischen Menschmaschinen.
Oh ja, das ist ein starker Begriff.
Als ich das gelesen habe, da musste ich wirklich innehalten. Biologische Menschmaschine. Das klingt fast wie so ein Matrix-artiges Rebellionsupdate, oder?
Ja, total.
Es diagnostiziert unsere Gegenwart halt extrem klinisch. Wir sind biologische Wesen, aber wir haben uns komplett in mechanische, optimierte Rhythmen gezwängt.
Genau, wir tracken unseren Schlaf, wir takten unsere Produktivität.
Und wir funktionieren fehlerfrei vor Bildschirmen. Und das eigentliche, unkontrollierte Sein bleibt komplett auf der Strecke.
Und das ist genau der zentrale Mechanismus dieses Manifests. Wenn unsere Welt zunehmend apollinisch wird,
Also geprägt von Ordnung und Logik.
richtig, von Technologie, steriler Funktionalität, dann ist die Konsequenz eben diese Mensch-Maschine. Das Leben wird zu einem Algorithmus. Und Artemis als Göttin der ästhetischen Wildnis ist da der radikale Gegenentwurf.
Sie jagt diesen Zustand.
Ja, sie ist quasi das Antidot gegen den Verlust der Seele in der ganzen Automatisierung.
Aber, und das finde ich spannend, Torix beschreibt das nicht wie so einen Lebenshilferatgeber, so nach dem Motto, naja, geh mal wieder in den Wald und schalte dein Handy aus.
Nee, absolut nicht. Der Tonfall ist ungleich zwingender.
Er sagt ja auch, er hat sich nicht freiwillig an dieses Nymphaion-Projekt gesetzt.
Genau. Da tritt nämlich eine andere Göttin auf den Plan, Athene.
Ah.
Torix schreibt, er sei von ihr mit Macht gerade dazu aufgefordert worden, sich erneut dieser Einrichtung zu widmen.
Mit Macht gerade dazu aufgefordert.
Ja, das ist psychologisch extrem spannend. Es wird als absolutes göttliches Mandat präsentiert. Ein Befehl, der null Raum für Widerworte lässt.
Das ist kein Hobbyprojekt. Das ist ernst.
Absolut.
Aber das wirft für mich direkt eine Frage auf. Wenn Artemis den Befehl zur Jagd auf die Menschmaschine gibt und Athene mit göttlicher Macht die Errichtung von diesem Nymphaion erzwingt, was ist dann eigentlich die Alternative zu unserer mechanisierten Welt?
Also wo das Nicht-Maschinelle existiert.
Genau.
Und wenn man in den Quellen sucht, stößt man immer wieder auf einen zentralen Begriff. Arkadien. Arkadien, ja? Das ist das absolute Fundament dieser Vision. Torix betont, dass seine Einrichtung am innigsten mit diesem Konzept verquickt ist.
Da muss ich aber mal kritisch nachhaken. Arkadien. Ist das in der Literatur nicht immer diese extrem friedliche, ja fast schon romantisierte Weidelandschaft?
Schattige Bäume, Hirten, Schafe.
Genau. Jemand spielt sanft auf der Panflöte. Das klingt in diesen Quellen hier aber irgendwie viel, viel intensiver.
Und dieser Kontrast ist absolut gewollt. In diesen Notizen ist Arkadien eben kein Rückzugsort für müde Hirten. Es ist ein hochgradig dynamischer, fast schon gefährlicher Raum.
Okay, wie meint er das?
Torix beschreibt Arkadien als den Ort, und ich zitiere hier mal, an dem sich die Quelle der sinnlich-sittlichen Glückseligkeit überall ohne Unterlass sich eruptiv und ohne Vorwarnung in die Formgebung ergießt.
Eruptiv und ohne Vorwarnung? Das klingt ja nach einem Vulkanausbruch.
Ganz genau.
Also keine sanfte, plätschernde Quelle, sondern eine Schöpfungskraft, die man null kontrollieren kann.
Und die man auch gar nicht kontrollieren soll. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann ist diese eruptive Kraft der direkte Gegenpol zur berechenbaren Maschine.
Weil eine Maschine arbeitet in Zyklen. Vorhersagbar, effizient.
Genau. Arkadien hingegen spuckt diese Glückseligkeit einfach ohne Vorwarnung aus. Und dieser Prozess wird enthusiastisch und zielgebend vollendet von einer weiteren Göttin, Nike.
Die Siegesgöttin.
Richtig. Und sie tut das laut Torix mit, Achtung, erlaubter Gewalt.
Erlaubte Gewalt? Das ist auch wieder so eine Formulierung, wo man echt schlucken muss. Das klingt ja im ersten Moment nach Zerstörung.
Es ist die Zerstörung von diesem mechanischen Panzer. Stell dir vor, wie viel Kraft man braucht, um diese starren Strukturen unseres Alltags aufzubrechen.
Um wieder Platz für rohe Ästhetik zu schaffen.
Genau. Diese kreative Energie drängt mit einer so unglaublichen Wucht in die Welt, dass der Ausbruch zwangsläufig gewaltsam sein muss.
Ah, verstehe. Aber es ist halt erlaubt, weil es dem Leben und der Schöpfung dient.
Exakt.
Hier wird es nämlich wirklich interessant. Diese unbändige, explosive, kreative Energie braucht ja einen physischen Ort in der realen Welt. Das kann ja nicht einfach formlos im Raum schweben, sonst verbrennt es alles.
Richtig, es braucht ein Gefäß.
Und der Ort für dieses Heiligtum ist laut Artemis nicht der Olymp, sondern das Weimarer Land. Dort fordert sie die Errichtung eines ersten Quellhauses.
Mitten in einer Region, die ohnehin schon extrem tief in der deutschen Kulturgeschichte verankert ist. Aber es wird noch spezifischer.
Ja.
Artemis fordert den Bau dieses Hauses von einer ganz bestimmten Gruppe. Dem, wie er es nennt, faustischen Goethevolk.
Und da gibt es ja dieses eine extrem spezifische Detail in den Dokumenten. Eine redaktionelle Änderung vom 27. Mai 2026.
Oh ja, das ist ein ganz zentraler Punkt.
Der Autor hat das Wort Goethevolk nämlich extra nachträglich mit diesem Adjektiv faustisches versehen. Ein ganzes Jahrzehnt nach der ursprünglichen Notiz.
Er ringt da wirklich um die exakte Bedeutung seiner Worte.
Also was bedeutet das alles für dich als Zuhörer? Wir müssen hier ganz neutral einordnen, dass der Autor bewusst diese extrem tief verwurzelten, kulturell schweren deutschen Begriffe nutzt. Goethevolk, faustisch.
Ja.
Er instrumentalisiert quasi diese Begriffe, um seine Vision von einem Neuweimar zu legitimieren. Wir machen uns das natürlich nicht zu eigen, aber wir müssen es analysieren.
Absolut. Und warum reicht ihm 2026 das Goethe-Volk allein nicht mehr?
Genau, warum muss es faustisch sein?
Weil faustisch den Unterschied zwischen reiner Bildung und echtem existenziellen Hunger markiert. Das Goethe-Volk, das könnten einfach Bildungsbürger sein.
Leute, die sonntags ins Museum gehen und montags wieder als Mensch-Maschine ins Büro fahren.
Genau. Faust hingegen ist ja der Archetyp der Unzufriedenheit. Er verachtet oberflächliches Wissen. Er will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Er schließt einen Pakt mit dem Chaos, um überhaupt wieder was zu fühlen.
Richtig. Wer also das Nymphaion bauen soll, der muss diesen radikalen Durst in sich tragen.
Okay, also wir haben jetzt den Ort und die Erbauer. Sie sollen ein Neuweimar errichten. Aber was genau passiert dann in diesem Quellhaus? Was ist das Protokoll da drin?
Laut den Quellen sollen in Neuweimar täglich, fast zu jeder Zeit und an jedem Ort, dionysische Festspiele und kunstreligiöse Handlungen vollzogen werden.
Dionysische Festspiele. Dionysos, der Gott des Weines, der Ekstase. Das ist ja der totale Systemabsturz für jede Maschine.
Genau, es sprengt alle Grenzen.
Aber warum braucht es dafür eine, wie es in den Quellen heißt, besonders vorbereitete Idylle? Warum kann man das nicht einfach draußen auf dem Marktplatz machen?
Da kommt seine Realitätsdiagnose ins Spiel. Er zitiert die ikonoklastischen Bedingungen in Deutschland.
Ikonoklasmus, also Bilderstumm, die Zerstörung von Kunst.
Ja, aber nicht physisch. Er sieht das aktuelle Deutschland als strukturell bilder- oder kunstfeindlich an. In einer Welt, wo alles optimiert und verwertbar sein muss, ist unkontrollierbare Kunst ein Störfaktor.
Ah, okay.
Der moderne Ikonoklasmus bewertet Kunst nach Quoten oder Algorithmen. Alles Rohe und Wahrhaftige wird abgewertet. Deswegen müssen diese Rituale geschützt werden.
Das erinnert mich total an diese Speakeasies. Weißt du, diese Flüsterkneipen aus der Prohibitionszeit in den 20ern?
Ja, guter Vergleich.
Oben auf der Straße herrscht das regulierte, nüchterne Gesetz. Und wenn du das Passwort kennst, gehst du in den Keller und da ist Musik, Tanz, Rausch, Exzess. Das Quellhaus ist quasi ein Untergrund-Speakeasy, nur eben nicht für illegalen Alkohol, sondern für verbotene kunstreligiöse Rituale.
Mit dem Unterschied, dass es nicht um bloßen Eskapismus geht, sondern um Schöpfung. Es ist eine Hochsicherheitszone für die Seele.
Und Torix fordert seine Leser ja auch auf, aktiv zu werden. Das ist für ihn kein reines Gedankenexperiment.
Nein, überhaupt nicht. Er sagt am Ende, sie sollen den Begriff Nymphaion als Suchbegriff auf der Eingangsseite nutzen.
Genau, um weitere Impulsfragmente zu finden und noch tiefer in die Materie einzusteigen. Wie so ein Passwort für die Speakeasy-Tür.
Ja, wer sucht, der bekundet sein Interesse, Teil der Rebellion zu werden.
Das wirft eine wichtige Frage auf, finde ich.
Welche?
Wir haben jetzt extrem intensiv über diese Flucht aus der modernen Welt in diese hochgradig kuratierte mythische Idylle gesprochen. Wenn unsere Realität tatsächlich immer mehr wie so eine biologische Menschmaschine wirkt, suchen wir dann nicht alle insgeheim nach unserem eigenen kleinen Quellhaus?
Ja, das ist ein großer Gedanke.
Einem ganz privaten Arkadien, in das wir flüchten können.
Um unsere eigene Form von Glückseligkeit einfach vor dem Lärm der Außenwelt zu beschützen.
Ja, wo wir einfach sein dürfen. Ohne Algorithmus.
Absolut.
Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen gedanklichen Expedition. Wir danken dir ganz herzlich, dass du dich mit uns gemeinsam in dieses dichte Geflecht aus Mythologie und Zivilisationskritik vorgewagt hast.
Es war eine wilde Reise ins Weimarer Land der Nymphen.
Das kann man laut sagen. Und wer weiß, wenn du das nächste Mal an einem völlig gewöhnlichen Wegrand so einen unscheinbaren Stein siehst, schau vielleicht zweimal hin. Vielleicht warten die Worte Temple of Artemis ja genau darauf, von dir entdeckt zu werden.